SWR 2 Podcast.
Nicht jeder von uns trägt Elektroden im Gesicht den ganzen Tag.
Sag das nochmal. Lass mich kurz meine Elektroden in dein Gesicht kleben und dann sag das nochmal. Hunde feiern sowas. Die kommen manchmal riechen einem Hunde an den unmöglichsten Körperöffnungen. Ich glaube, für die ist es einfach ein Dream. Herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Hier erfahrt ihr immer das Neueste und Skurrilste aus der Welt der Wissenschaft. Ja, also welche Forschung hat uns zum Lachen gebracht? Welche Studien werden euren Blick auf den Alltag für immer verändern? Das erfahrt ihr Woche für Woche nur hier bei uns. Heute für euch im Digital Space über das Wunder der Internettelefonie verbunden. Das sind einmal ich, Niklas Kohlorz, amtierender Fakt ab Meistermoderator, mit den meisten Folgen am Stück moderiert. Außerdem bin ich Wissenschaftsjournalist und TikTok-Creator und mit mir verbunden ist
Ernährs Hoch, Buchautor und Mathematiker. Und als Mathematiker muss ich sofort sagen, N gleich 3, das ist nichts Tolles, ne? Von wegen Meistermoderator.
Ja, aber 100% muss er erstmal schlagen, Ineas, hier. Du kommst hier rein mit N gleich 1 und willst dich direkt mit mir messen, oder was?
Ja gut, 100% werde ich niemals schaffen.
Es ist ein kurzer Moment der Glorie. Ineas, worüber reden wir heute?
Wir reden über Corona-Tests und wie wir die künftig machen könnten mit Hunden.
Sehr, sehr gut. Ich werde euch verraten, ob Zebras weiß mit schwarzen oder schwarz mit weißen Streifen sind. Dieses Geheimnis wurde endlich gelüftet.
Das wurde Zeit. Und ich erzähle euch, warum man bald per App herausfinden kann, ob das Gegenüber lügt oder die Wahrheit erzählt.
Sehr, sehr spannend. Außerdem, ob wir Menschen einen Asteroideneinschlag verhindern könnten, das erfahrt ihr jetzt nur bei uns.
Oh, das klingt etwas wichtiger als Lügen. Also Daumen drücken, dass wir es schaffen. Ich sag mal, Fakt ab.
Fakt ab.
Wir fangen an mit einer Meldung, die erstmal gar nicht so witzig ist. Medizinlabore sind am Limit, habe ich diese Woche gelesen. Der Interessensverband der akkreditierten medizinischen Labore sagt, bundesweit sind die Facharztlabore bei den PCR-Tests zu 86% ausgelastet. Also da geht nicht mehr viel, da kann man nicht mehr viel mehr testen. Das schaffen die nicht.
Schwierig.
Da habe ich gedacht, kann man sich nicht auch anders auf Corona testen lassen? Zum Beispiel per Hund. Die können doch alles Mögliche erschnüffeln. Sprengstoff, Drogen, verschüttete Personen, Krankheiten. Hm. Warum nicht auch Corona? Ja. Lassie, habe ich Corona? Hier. Ja, prima. Danke, Kumpel. Dann kann ich ja doch ins Theater. So stelle ich mir das vor. Ja. Ich bin nicht der Erste, der gedacht hat, Hunde könnten helfen beim Corona-Testen. Das wurde erforscht und die kurze Antwort ist, ja, Hunde können Corona riechen.
Oh, wow.
Und das ist sogar überraschend schnell. Also, rate mal, wie viele Personen schafft so ein, ich sag mal, Hundeteam mit 2 Hunden, wenn die eine halbe Stunde Zeit haben, wenn die jetzt durchschnüffeln?
Zwei Hunde. Zwei Hunde, 30 Minuten. Ich hätte jetzt, also ich weiß nicht, wie lange die sonst brauchen, um irgendwas zu erschnüffeln. Die haben ja ziemlich große Schnauzen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, so ein Hund braucht für eine Person eine Minute. Das heißt, 230 Minuten, 60 Personen wäre meine Antwort.
Ihr könnt zu Hause natürlich mitraten und mitfiebern. Die Lösung verrate ich gleich erst. So.
Okay.
Denn wir sprechen erstmal über die aktuelle Meldung. Kann ein Hund als Corona-Test arbeiten? Die Frage wurde schon geklärt, denn Hunde sind ja für ihre Spürnase bekannt und man weiß, Hunde können auch Speichelproben von Covid-19-Patienten erkennen. Hm. In rund 80% der Fälle liegen die richtig. Die riechen nicht nur Speichelproben, die können auch an Schweiß und Urin riechen. Hm. Habe ich mir gedacht, das ist ein harter Job, ne? Den ganzen Tag Schweiß und
Aber
Urin
ich glaube, Hunde feiern sowas. Die kommen manchmal riechen einem Hunde an den unmöglichsten Körperöffnungen. Ich glaube, für die ist es einfach ein Dream.
Ja, das mag sein. So schlecht haben wir es hier beim Radio und dann doch nicht. Es gibt üblere Jobs. Also, man weiß, die Hunde, die können Schweiß und Urin und Speichelproben riechen, aber man weiß bisher nicht, können die auch SARS-CoV-2, Corona, unterscheiden von anderen Krankheiten mit ähnlichen Symptomen. Also, wenn da jetzt einer steht und Grippe hat oder die klassische Erkältung oder andere Coronaviren gibt es ja auch, kann der Hund dann trotzdem das SARS-CoV-2 rausschnüffeln.
Oh wow. Und wie kann man sowas rausfinden? Das heißt, man stellt jetzt Leute mit diesen Krankheiten in den Raum und sagt dem Hund, bell 3-mal bei Corona
oder wie genau. Soll das funktionieren? Ich weiß jetzt nicht, auf was für ein Signal die trainiert wurden. Pinkel rum, bell, hol das Stöckchen, renn im Kreis, wedel mit dem Schwanz. Aber irgendein Signal haben die wohl vereinbart. Und dann geht der Hund da rum und schnüffelt und der kriegt dann Nasen- und Rachenabstriche von verschiedenen Menschen. Mhm, okay. Und die sind dann infiziert mit irgendeinem Virus, also klassischer Rhinovirus, also Erkältung oder Influenza, die Grippe oder was es auch alles gibt, irgendwie RSV-Virus, Adenovirus. Und dann haben die festgestellt, wow, die Hunde erkennen tatsächlich die SARS-CoV-2-infizierten Proben zu rund 74%.
Boah, das ist ziemlich, das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Also es klingt relativ akkurat.
Ja, ja, da sind 3/4 richtig erkannt. Und das gibt doch Hoffnung, dass man sagt, ach, ich brauche nicht irgendwie stundenlang im Labor anstehen und warten bis zum nächsten Tag, bis der Tester durch ist. Ich nehme einfach den Köter und sage, hier, riech.
Ich finde, das klingt erstmal wie ein wahnsinnig geiles Setup für eine richtig gute Sendung Wetten, dass? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Rubrik würde ich gerne von Thomas Gottschalk anmoderiert sehen. Und auf der anderen Seite finde ich das, also ich dachte erst, als du meintest, die werden getestet, dass man kommt quasi ins Testzentrum rein und anstatt, dass dann halt hinter diesem Vorhang so eine Person mit Kittel steht, ist halt ein Hund mit einer Art Maske und so einem Visier. PCR-Antigen oder Hund? Da würde ich auf jeden Fall Hund nehmen.
Der Experte kommt sofort, Vorhang auf.
Ja, großartig. Also gibt es jetzt schon die ersten Testzentren, die so arbeiten? Kann man sowas überhaupt, also jetzt mal ganz ehrlich, kann man sowas realistisch umsetzen?
Natürlich, jetzt wo man weiß, dass der Hund das kann, ist sofort die Frage, kann man sich auch darauf verlassen? Und genau das ist der Knackpunkt. Also es gibt eine sogar relativ alte Studie, also alt heißt jetzt nicht von dieser Woche, sondern von vorletztem Jahr, wo überlegt wurde, was müsste man denn machen, damit so ein Hund flächendeckend als Corona-Test eingesetzt werden kann? Und das ist ja klar, dass man nicht jeder riecht gleich, nicht jeder riecht gleich viel und wie gut so ein Hund riecht, das ist ja auch unterschiedlich. Also jetzt nicht wie er stinkt, sondern wie sein Geruchssinn ausgebildet ist. Das hängt ab von ihm selber, seine Ernährung, sein Gen, ob er krank ist, welche Medikamente er nimmt. Das hängt auch ab von Wetter und Uhrzeit und Stimmung. Also kurzum, der Hund müsste erstmal irgendwie geeicht werden. Der muss zum TÜV. Man sagen kann so, du bist jetzt ein geeichter Corona-Hund und du bist vergleichbar mit anderen Corona-Hunden, die in deinem Team arbeiten. Ja, wenn man das gemacht hat, dann könnte man sagen, los geht's. Hund, kannst loslegen, kannst testen. Ja.
Und dann kann man ihn quasi vor Veranstaltungen positionieren oder so. Genau, oder also genau. Was wäre der praktische Anwendungsfall? Weil im Testzentrum macht es ja keinen Sinn, aber irgendwie rennt er dann in eine Menschenmasse rein und findet dann die Person mit dem Virus, oder?
Genau, es wurde sogar schon in manchen Flughäfen überlegt, ob man das machen könnte, wurde dann aus verschiedenen Bedenken wieder verworfen, aber in Helsinki haben die ganz lange schon trainiert und Hunde bereitgestellt und das wurde in letzter Minute politisch irgendwie gekippt, weil man sich dann doch nicht sicher war, aber das könnte man machen, anstelle jeden Einzelnen zu testen, zu sagen, so, Lassie, leg los, hier Menschenmasse, geh einmal lang und wenn er kläfft, dann wissen wir, da haben wir schon mal einen, also so ein Pooltest sozusagen, ne? Also besser als ein Pooltest. Ne?
Die neue 3G-Regel, geimpft, genesen, gestreichelt. Ja?
Gebellt.
Gebellt. Kann man direkt schon wieder einführen. Ja, finde ich großartig. Also ich finde das eine spannende, interessante Forschung. Also dass da wirklich sich Gedanken zu gemacht werden, ist ja interessant.
Hunde und ihr Geruchssinn ist ja sowieso spannend für alle möglichen Anwendungen. Wenn du so einen hättest, so einen Hund, der besonders gut riechen kann, das können die ja alle. Ne? Die haben ja x-fach mehr Geruchsrezeptoren in der Schnauze als ich in der Schnauze. Wonach würdest du so einen Hund suchen lassen?
Primär wahrscheinlich meine Autoschlüssel und mein Portemonnaie. Die zwei großen Unbekannten bei mir im Haushalt.
Ob man den darauf trainieren kann? Also man weiß ja schon, dass es Sprengstoffhunde gibt, es gibt Drogenhunde, es gibt Menschenhunde, die dann Verschüttete finden, es gibt Hunde, die Geld erschnüffeln. Den hätte ich gern, den Bargeldhund. Ich würde sagen, so, mach mich reich. Und es gibt auch welche, die erschnüffeln Schädlinge. Es gibt also sogenannte, super Wort auch für Glücksrad, Bettwanzenspürhund.
Oh wow.
Dass man sagt, so, wir gucken mal, wer hat denn hier im Schullandheim die Bettwanzen im Bett? Ja. Und das hat mich total geflasht, als ich das gelesen habe. Es gibt Datenträger-Spürhunde. Da dachte ich, okay, auch Kommissar Rex muss wohl mal eine Fortbildung machen und sich mit digitalen Medien befassen.
Die Digitalisierung in der Gewerkschaft der Hunde.
Ja, dass also wahrscheinlich der ein oder andere Verbrecher sagt, oh, da kommt die Polizei, jetzt schmeiße ich schnell die mich belastenden Daten in den Müll, aber da haben sie nicht die Rechnung gemacht mit dem Datenträgerspiel und das Wort sagt, hier, ich habe den Stick gefunden.
Okay, aber jetzt mal kurz wieder zurück zum Thema Corona. Wie schnell sind die Hunde jetzt? Du hast ja da quasi jetzt einmal diese Schätzfrage am Anfang gestellt. Wie schnell sind sie jetzt im Testen?
Da gibt es eine Studie aus der Londoner Hygiene- und Tropenmedizin-Hochschule und die sagt, ich mache das jetzt im Stil von Wetten, dass. Ich wette, 2 Hunde schaffen in 30 Minuten 300 Personen.
Boah, das ist richtig viel.
Hammer, ne? 300 Personen.
Also. 300, das ist wesentlich mehr, als ich geschätzt hätte. Ich hätte gesagt 60, aber wow.
Ja, die schnüffeln einfach alles weg.
Super, wir bleiben feuchtfröhlich in der Welt der Tiere. Heute tackeln wir nämlich eins der ungelösten letzten Rätsel der Wissenschaft. Ja, also die drei großen ungelösten Fragen sind erstmal, was passiert innerhalb eines schwarzen Lochs? Zweitens, sind Zeitreisen möglich? Und drittens, sind Zebras weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Ja, also diese drei.
Genauso wichtig.
Das war schon das, worüber sich Albert Einstein den Kopf zerbrochen hat. Logischerweise zu Zebras konnte er nichts aufgeschrieben. Wobei,
war zu schwierig.
War zu schwierig einfach. Aber ich finde generell das Thema total interessant. Ja, warum sind Zebras überhaupt schwarz-weiß? Das ist für mich, wirkt das wie eine total bescheuerte Idee, weil die Savanne ist ja so braun-grün. Also wenn man sich tarnen will vor den Prädatoren in Afrika, warum sucht man sich dann schwarz-weiß aus, ja? Und nicht irgendwie eine andere Farbe? Eigentlich irgendwie albern. Und das ist jetzt, bin ich einmal dieses Rabbit Hole runtergegangen. Komischerweise ist das wirklich eine der Sachen, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht so sicher sind. Das ist eins der ältesten ungelösten Rätsel der Evolutionsbiologie. Wow. Es gibt da über 18 verschiedene Theorien zu, warum Zebras schwarz-weiß sind. Ja, also Platz 1 ist natürlich Camouflage. Also die verstecken sich halt nicht vorm Hintergrund, sondern gemeinsam in einer Herde, wenn die sich bewegen. Es ist wie so eine große, undurchsichtige Masse für die Löwen und Tiger. Also die erkennen dann gar nicht die einzelnen Zebras, Zebren, Zebri.
Die sehen nur ein großes Pop-Art-Bild.
Ein großes Andy Warhol-Gemälde sehen. Das ist alles, was bei rumkommt. Aber tatsächlich, außerdem eine andere Theorie, so ein bisschen Individualität. Tatsächlich hat jedes Zebra einzigartige Streifenmuster. Das ist so wie der Fingerabdruck bei Menschen. Also vielleicht ist es auch ein Wiedererkennungswert, damit die Zebras wissen, das ist Klaus, das ist Werner, wir kennen uns seit der Kindheit. Oder eben, welcher Zebra war der Mörder, dann werden eben Streifenabdrücke gemacht oder sowas, ich weiß es auch nicht. Und ebenfalls, wie noch ein Wissenschaftler herausfand, Zebras werden dank ihres Musters seltener von Bremsen gestochen. Und gerade in Afrika werden da eben ganz, ganz krasse Krankheiten mit übertragen, logischerweise. Und man hat eben herausgefunden, dass Fliegen und andere kleine fliegende Insekten eben ungern auf gestreiften Oberflächen landen. Und deswegen haben Zebras auch da so ein bisschen den kleinen Vorteil, dass sie seltener eventuell von diesen Krankheiten erwischt werden. Das ist nämlich die Arbeit von Tim Caro, ja, das Evolutionsbiologe. Und der hat sich eben jetzt auch mal an die große Frage gesetzt, sind Zebras jetzt weiß mit schwarzen oder schwarz mit weißen Streifen?
Und was hat er rausgefunden? Wie hat er das gemacht? Also ich würde ja sagen, komisch, dass diese Frage so lange offen ist. Ich hätte einfach mal das Zebra genommen, rasiert und nachgeguckt, was da unten drunter, welche Farbe das Zebra hat.
Ich find's auch merkwürdig. Das wäre eigentlich auch eine gute Art und Weise gewesen, das mal ranzugehen. Aber es gibt dann irgendwie verschiedene, also manchmal sehen Zebras auch weiß aus, wenn man sie schert, manchmal anders. Aber tatsächlich, Tim Caro sagt, die Hautfarbe ist schwarz. Ja, schwarze Zebras. Ihr Fell ist aber halt nicht unbedingt schwarz. Das ist eben das Problem. Das hängt von sogenannten Melanozyten ab. Das sind so Pigmentzellen und die produzieren eben Melanin. Das färbt das Fell dann eben ein. Bei viel Melanin wird das Fell schwarz, bei keinem Melanin wird das Fell weiß. Und hier kommt jetzt auch der Clou, warum man sagen kann, dass sie schwarz mit weißen oder weiß mit schwarzen Streifen sind. Boah, Alter, das ist echt ein guter Zungenbrecher. Wenn das Fell bei Zebras wächst, dann wird die Produktion für Melanin bei weißen Zellen aktiv verhindert. Ja, also nicht bei Schwarzen, aber nicht. Das heißt, der normale Modus operandi eines 0815 Zebras, was man bei sich zu Hause in der Tierhandlung bekommt, ist, dass tatsächlich eigentlich nur schwarze Haare produzieren würde, aber aktiv eben die Melaninproduktion verhindert, wenn es weiß werden soll. Das heißt, da passiert eben ein proaktiver Prozess. Und deswegen sagt Tim Caro, Zebras sind schwarz und haben weiße Streifen.
Na gut, das hätte ich jetzt nicht rausgefunden, wenn ich das Zebra nur rasiert hätte. Also bin ich ganz froh, dass ich nicht schon losgelaufen und voreilig ein Zebra geschnappt und rasiert habe. Das hätte nichts gebracht.
Ja, also wir wissen jetzt tatsächlich, welche Farbe die Zebras haben. Geht damit raus in die Welt, verbreitet die Kunde. Ich weiß nicht, inwiefern euch das jetzt in eurem Leben weiterhelfen wird, aber bei der nächsten Redepause ist das ein super random Fact, weißt du? Man steht so, spricht bei der Familienfeier über die Ausbildung der Kinder und ist so, übrigens, wusstet ihr, dass Zebras schwarz mit weißen Streifen sind? Jetzt wisst ihr es.
Ich gucke gerade im Internet nach Bildern von nackten Zebras. Oh, frech.
Da muss man vorsichtig sein, dass man nicht auf der falschen Seite landet, wenn man nackte Zebras sucht.
Ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder ganz komische Bewerbungen die nächsten Tage. Aber ist egal, ist bald Weihnachten. Vielleicht finde ich ja noch eine nette Idee.
Ja. Passend zum Black Friday auf jeden Fall.
Zum Black and White Friday.
Ja. Black and White Friday.
Niklas, wann hast du das letzte Mal gelogen?
Vor 2 Minuten, die komplette Geschichte über Zebras war kompletter Mumpitz.
Ich hab mir doch gedacht, das kann doch gar nicht stimmen.
Ich hatte kein Thema für die Woche, hab mir einfach irgendwas ausgedacht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Weiß ich gar nicht, aber man lügt ja viel so tagsüber in irgendwelchen Situationen. Ja, das Essen war lecker, vielen Dank oder so.
Ich bin 29 Jahre alt. Mein Hund hat beim Corona-Test gar nicht gebellt.
All diese Dinge.
Ja, aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit Lügen. Jetzt können wir einpacken, denn ForscherInnen aus Israel und den USA haben eine KI trainiert, um bei Menschen am Gesicht zu erkennen, ob sie lügen. Und bei KI, da können wir einpacken. Das ist ein unschlagbarer Computer, kann das jetzt machen.
Das ist ja spannend. Und hat das funktioniert? Kann man das wirklich so einstellen?
Das kann man machen, aber wie das oft so ist bei Studien, das steckt im Detail und ob man das flächendeckend und im großen Stil machen kann, das war jetzt erstmal so zum Ausprobieren. Und zwar wurde geguckt, können wir Lügen erkennen an winzigen Muskelbewegungen im Gesicht, Mikroexpressionen, sagt da der Fachmann, die Fachfrau auch, der Fachhund bestimmt auch. Also das sind so winzige Muskelzuckungen, die dauern 40 bis 60 Millisekunden. Das ist weniger als halb so lang wie ein Blinzeln. Also ganz, ganz kurzes, verräterisches Zucken. Und sie haben geguckt, kann die KI das erkennen? Und zwar per Elektroden. Also die Testpersonen, die haben Elektroden ins Gesicht geklebt bekommen. Das ist jetzt nichts, was man im Alltag, nicht jeder von uns trägt Elektroden im Gesicht den ganzen Tag.
Sag das nochmal, lass mich kurz meine Elektroden in dein Gesicht kleben und dann sag das nochmal, ob dir meine selbstgemalte Weihnachtskarte wirklich gefallen hat.
Lass mich kurz meine Elektroden rausholen. Und die KI hat dann untersucht, wie sehen diese Elektrodensignale aus beim Lügen und wie sehen die aus, wenn einer die Wahrheit sagt. Und dann wird das sozusagen einen Reality-Check gemacht mit den Probanden, die sollten lügen. Und die KI hat geguckt, jetzt weiß ich ja nicht, ob gelogen wird oder nicht, was würde ich denn sagen? Und da kam raus, also keiner der Menschen konnte die KI komplett täuschen. Das heißt, bei jedem wurde eine Lüge entdeckt, aber nicht jede Lüge wurde entdeckt. Im Mittel waren das 75% der Lügen wurden rausgefunden.
Okay, ist das so ein bisschen wie bei so normalen Lügendetektoren? Die funktionieren ja über, wie funktionieren die? Ist das wie Herzrate oder Puls oder Schweiß, genau, auf der, Schweiß auf der Haut, irgendwie sowas? Oder?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut die sind. Die Forscher hier haben sich jetzt ganz leicht gemacht, um ihre KI so richtig gut aussehen zu lassen, haben sie gesagt. Wir haben die Probanden, die gerade schon im Labor waren, noch gefragt, der da drüben, meinst du, der lügt gerade? Wir haben also vollkommen untrainierte Laien raten lassen und die haben eine Trefferquote von 50% geschafft. Klingt für mich so ein bisschen so wie, da kannst du auch einfach raten. Also klingt jetzt nicht wie eine Profession. Und dann kann man sagen, oh ja, hier, die untrainierten Menschen 50%, unsere KI 75%, das ist natürlich
das sind richtig, sehr erfolgreich. Aber ich finde das spannend. Ich meine, ja klar, in dem Umfeld brauchst du jetzt Elektroden. Vielleicht braucht man die aber irgendwann gar nicht mehr. Dann kannst du das mit diesen Datenbrillen machen, die irgendwie Facebook und Snapchat und sonst wer alle produzieren. Dann läufst du einfach durch die Gegend und siehst sofort, ob jemand lügt oder nicht. Hast halt nur 75% Trefferquote. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das wissen wollen würde, ganz ehrlich. Weil meistens sind Lügen ja eigentlich for the better of all of us. Ja? Also für uns alle.
Oh, wenn du gerade ein Auto kaufst. Mann, Alter, ich schwöre, das ist von einem Freund, der wird mich nie belügen, ganz neu, nie gefahren. Ja, dann piep, 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 piep. Oder wenn da so einer herkommt und sagt, glaub mir, ich habe das Zebra nur aus beruflichen Gründen rasiert. Da wäre es sehr wichtig zu wissen, das ist wirklich wahr. Klingt blöd, aber das ist wahr.
Ja, Tatsache. Ja. Aber das ist interessant. Andere Lügendetektoren, die einfach mal entwickelt werden und KIs dann natürlich echt, boah, das macht einem langsam Angst, was KI alles drauf hat.
Ja, die haben gesagt, sie zielen natürlich darauf ab, dass man das tatsächlich irgendwann ohne Elektroden kann, dass man sagt, das macht man per Video. Erstmal geht es nur mit Elektroden, aber ich habe gedacht, gerade diese Mikrozuckungen, da gibt es doch einen ganz einfachen Trick, das auszutricksen. Botox.
Ah.
Wenn ich schön jugendlich aussehe und mein ganzes Gesicht nicht mehr bewegen kann, keine einzige Falte kräuselt meine Stirn, da kann die KI aber schön in die Röhre gucken.
Die Zukunft der Menschheit sieht auf jeden Fall ganz schön rosig aus.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast recht, es ist eigentlich Wahnsinn, was die schon können. Ich habe hier die Tage einen Notizzettel fotografiert, den ich handschriftlich angefertigt habe. Und das Handy hat mir dann den Text rauskopiert. Der kann meine Handschrift lesen. Der kann mehr als ich.
Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ich finde halt auf der einen Seite das immer cool, wenn man sowas erfährt. Auf der anderen Seite denke ich mir, denken diese Menschen, die daran forschen, wirklich, das ist eine geile Idee, diese ganzen KIs zu trainieren. Jetzt wissen sie, ob wir lügen. Sie können unsere Handschrift lesen. Bald können sie uns auch noch an den Achseln riechen, ob wir Corona haben. Ich bin da irgendwie nicht mehr ganz on board mit der Forschung bei manchen Stellen. Ich glaube, irgendwo muss doch mal jemand sagen, Leute, sollen wir wirklich der KI beibringen, wie sie die Weltherrschaft an sich reißt? Ja klar, also für die Wissenschaft, das ist auch kein Problem.
Auf jeden Fall, ja. Aber Lassie werden sie niemals schlagen.
Die Dinge dabei
so gut,
können wir.
So gut riechen wie ein Hund werden sie niemals.
Ich hoffe. Kommen wir zu unserem letzten großen, spannenden Thema. Vor 3 Wochen wurde die Erde fast von einem Asteroiden getroffen und keiner hat es bemerkt. Also der kam aus Richtung der Sonne und dabei hat die NASA tatsächlich erst gemerkt, dass er uns fast getroffen hätte, als er an uns vorbei war. In dem Fall wäre der groß genug gewesen, um schon ein bisschen was kaputt zu machen auf jeden Fall. Es gab ja auch schon vor ein paar Jahren mal einen in Russland, der ist eingeschlagen und hat in mehreren Städten Scheiben kaputt gemacht und hat tatsächlich ziemlich viele Leute ins Krankenhaus geschickt. Auf der anderen Seite, die Älteren von euch erinnern sich vielleicht, dass vor 65 Millionen Jahren auch sowas schon mal passiert ist. Da ist dann ein riesiger Asteroid vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan eingeschlagen und hat mal eben die Dinosaurier und viel anderes Leben auf der Erde ausgerottet. Und es ist so ein bisschen komisch. An sowas denkt man natürlich nicht, aber jetzt auch mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was können wir Menschen überhaupt anrichten? Ja, also vielleicht schlägt halt morgen einer ein, der aus einem unglücklichen Winkel von hinter der Sonne kommt und wir sehen es nicht. So ein fieser Topspin-Asteroid mit ordentlich Speed schlägt einfach ein und was würden wir eigentlich machen? Also gibt's da überhaupt Pläne? Und genau das erforscht jetzt eben die DART-Mission von der NASA, der Double Asteroid Redirection Test, ja, Akronyme werden bei der NASA, wortwörtlich groß geschrieben. Und, oje. Und
das heißer ist jetzt, Tipp für euch, wenn ihr jemals Erfolg haben wollt mit einem Forschungsantrag, das wird nichts ohne Akronym, das muss irgendeinen griffigen Namen geben, ne? Sowas wie Double Asteroid Redirection Test.
Eben, DART. Ganz genau, muss cool klingen und muss dadurch auch noch irgendwie mit einem echten Wort korrelieren. Der DART-Test also, der startet jetzt eben diese Woche Mittwoch, ist die erste von 2 Missionen zum Zwillingsasteroiden gestartet. Also ein Zwillingsasteroidensystem ist, da gibt es eben 2 Asteroiden da draußen. Der eine heißt Didymos, das ist der größere und der wird von einem kleineren, der heißt Dimorphos, umkreist. Ja? Also der größere sind so also 800 Meter groß, der andere ist so 160 Meter im Durchmesser ungefähr vom einen bis ans andere Ende. Also,
ist das ein gefährlicher Kandidat jetzt oder nimmt man den nur zum Testen?
Das sind einfach nur irgendwelche random Asteroiden, die eigentlich nichts mit der Erde zu tun haben. Also es ist nicht so, als würden die jetzt gefährlich nahe der Erde kommen. Ich glaube, dann wäre dieser Test vielleicht auch ein bisschen würde man es vielleicht schlimmer machen, ohne es zu wissen. Aber genau, Dimorphos, der kleinere von beiden, der wird jetzt von so einer epischen NASA-Kamikaze-Vision Aktion anvisiert. Der wird nämlich von einer Sonde, von dieser DART-Sonde, mit stolzen 24.000 Kilometern pro Stunde direkt zwischen die Augen getroffen werden. Also es ist einfach der größte Snipe in der Geschichte der Menschheit. Dieser kleine Mond wird also weggeböllert werden von dieser Sonde. Und das Ziel der Mission ist es quasi, ihn dadurch näher an seinen Asteroiden-Zwillingskumpan zu schieben. Und wenn alles klappt, dann würde die Umlaufbahn von Dimorphos, das hat man schon berechnet, ungefähr 78 Sekunden schneller werden. Also seine Zeit für eine Umrundung um seinen größeren Asteroiden-Kollegen würde so ungefähr knapp 80 Sekunden schneller werden. Das ist die Idee.
Und das bringt was?
Grundsätzlich will man ja damit einfach herausfinden.
Okay, wir können den tödlichen Asteroiden nicht abhalten, aber jetzt rotiert er schneller. DART-Mission erfolgreich.
Er dreht sich jetzt in die andere Richtung. Ja, es ist ja wirklich irgendwie das allererste Mal, dass die Menschheit sowas wirklich versucht. Das muss man sich auch mal irgendwie vor Augen führen. Ja, also die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren, die haben auch eine Ewigkeit hier auf diesem Planeten gelebt. Die haben kein Geld in Raumfahrtmissionen investiert oder versucht, künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die herausfinden, ob andere Dinosaurier lügen. Und wo sind sie jetzt? Im Naturkundemuseum als Skelette. Das hat sie sich...
Hat sich nicht gelohnt.
Ja. Nee, hat sich eben nicht gelohnt für die Dinosaurier, da keine Kohle in diese Forschung zu stecken. Also auf der einen Seite eben diese Mission, die startet jetzt oder ist diese Woche eben gestartet. Und 2 Jahre später startet dann eine ESA-Mission von der Europäischen Raumfahrtbehörde. Die haben irgendwie nicht so ein cooles Akronym gefunden, HERA. Und die soll sich dann auf den Weg machen, um herauszufinden, ob dieses Manöver etwas gebracht hat. Das heißt, wir wissen jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht, weil die Sonne zerstört sich ja quasi selber in diesem Anflug. Wir wissen noch nicht direkt, ob es wirklich funktioniert. Deswegen fliegt eben diese ESA-Mission hinterher und vermisst dann nochmal die Asteroiden neu und überprüft, was ist denn jetzt wirklich damit passiert. Und dadurch kann man so ein bisschen erarbeiten, ob diese Aktionen überhaupt was bringen, ob wir es schaffen könnten, tatsächlich Asteroiden abzulenken, wenn wir herausfinden würden, dass einer auf uns zufliegt.
Das hat noch nie einer gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt...
Das war gar kein Dokumentarfilm mit Bruce Willis?
Einer der wenigen Filme von ihm, die keine Dokumentarfilme waren. Also ich finde es total spannend, ob das gehen würde. Tatsächlich in der Praxis wurde das noch nie gemacht, aber die NASA veranstaltet manchmal so Simulationsabende, wo man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenkommen lässt und dann Jahr für Jahr in so einem fiktiven Szenario versucht, die Welt zu retten. Eigentlich ganz geil. Anscheinend leider bisher mit sehr, sehr wenig Erfolg. 2019 zum Beispiel, da hat man es geschafft, den Asteroiden abzulenken, cool. Allerdings nur so minimal, dass er nicht Denver, sondern New York City trifft. Also man hat es in dem Fall schlimmer gemacht und mal eben die direkte Impact-Quote um ein paar Millionen mehr Menschen angehoben. Das ist natürlich großartig, also auch Aufgabe verfehlt. Und 2021 im Mai, da gab es eben auch so eine Aktion. Und da hat man es überhaupt nicht geschafft, den abzulenken und Europa wurde getroffen. In diesen Simulationen hatten die Teams ungefähr 6 Monate Zeit von der Entdeckung über die Entwicklung des Abwehrsystems bis zum Einschlag. Und das ist einfach viel zu wenig Zeit. Also würden wir 6 Monate vorher Bescheid bekommen. Dafür trackt die ESA und NASA tracken dafür auch aktuell unfassbar viele Asteroiden und messen die und gucken die, was sind ihre Umlaufbahnen und könnten die irgendwann mal gefährlich werden. Aber Experten und Expertinnen vermuten, dass wir das tatsächlich eher 5 Jahre brauchen würden, um tatsächlich einen Einschlag zu verhindern in der Vorbereitung.
Das war's bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute mit Niklas Polotz und Enias Roch. Und ihr habt heute gelernt. Was hatten wir? Wir hatten zum einen die Hunde, die Corona riechen können. Und zwar nicht nur Corona, sondern die können auch unterscheiden, ist es Corona oder ist es eine Erkältung.
Der nächste große Hit bei Wetten, dass. Auf der anderen Seite habt ihr erfahren, dass Zebras schwarz mit weißen Streifen sind. Ganz wichtig, so und nicht anders. Schreibt das bitte mit, das notier ist alles klar relevant.
Wir haben eine KI kennengelernt, die Lügner erkennt, aber nur, wenn der Lügner Elektroden im Gesicht trägt.
Und zu guter Letzt ist diese Woche eine neue NASA-Mission gestartet, die untersuchen soll, ob wir tatsächlich Asteroidenangriffe verhindern könnten. Ob das Ende der Menschheit tatsächlich noch aufzuschieben ist, das erfahren wir dann hoffentlich bald.
Wenn ihr Ideen habt, wie man einen Asteroiden aufhalten kann oder Ideen für andere Themen, über die wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns an faktab@swr2.de oder schickt uns eine Sprachnachricht, das wäre auch cool, dann haben wir ein bisschen was zum Unterhalten hier.
Ja, schickt uns doch mal eine Nachricht, wir würden uns freuen.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser, Gabor Pahl und Chris Eckert. Idee: Christoph König.